Radio 1.
Wir haben heute Einblicke in sehr verschiedene Szenen. Die, um die es jetzt gehen soll, hat natürlich zu tun auch mit der Berliner Stadtlandschaft, weil zu dieser Landschaft gehört eben auch die Kreativität, auch die spontane Kreativität, die sich ausdrückt in Graffiti. Der Mann, der jetzt bei mir sitzt, weiß bestens, wovon er redet, und zwar von zwei Seiten, würde ich mal sagen. Also von der praktischen Seite her, vom Machen her, ist aber auch Kunstwissenschaftler, Kunsttheoretiker und hat sich damit sehr intensiv beschäftigt. Freue mich sehr, dass er da ist. Sascha Blasche, herzlich willkommen, Sascha. Hallo, hallo. Und Sascha betreibt also auch einen eigenen Verlag, auch einen Verleih, also Vertrieb, muss man da glaube ich bei Büchern sagen, nicht Verleih, beim Kino, also ein Vertrieb, gibt ein Magazin raus, beschäftigt sich also sehr intensiv, eben auch theoretisch mit dieser Kunstform, die es ja ist. Und da liegt schon erstmal die Frage ganz nahe, es ist sowas Spontanes auch. Es ist etwas, was ja auch Ausdruck ist von einem subversiven Denken oft genug und auch von einer Anarchie vielleicht, vom Chaos. Kann man das überhaupt so theoretisch erfassen oder in so eine Form gießen, wie du es machst?
Ich habe das Gefühl, dass es sehr oft so ein Wunschdenken ist, dieses rebellische Moment. Gerade beim Graffiti, wo ich dazu sagen muss, das Graffiti, womit ich mich auseinandersetze und wo ich auch aus eigener Erfahrung quasi aktiv war, früher illegal, hat eigentlich wenig so ein politisches und rebellisches Moment. Das ist eher was, was, als es hier in den 80er Jahren in Deutschland aufkam, von außen ein bisschen draufgestülpt wurde. Also das grundsätzliche Namensschreiben und das Buchstaben-Graffiti aus New York, wo es ursprünglich herkommt, aus dem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, hat dieses Rebellische eigentlich nicht. Also es ist mehr das Namensschreiben ist ein Wettbewerb zwischen Gleichaltrigen und da war nicht unbedingt immer der Hintergedanke, wir machen jetzt was gegen das System oder wir wollen unsere Verhältnisse verbessern. Das ist, habe ich so in der Recherche über die Jahre festgestellt, etwas so ein bisschen romantisierendes Wunschdenken, dass man sagt, das sind Unterprivilegierte gewesen.
Dem ich voll erliege gerade, merke ich, ja.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich eine Narration, die sehr gut funktioniert und das passt so auch, sage ich mal, mit dem europäischen Weltbild, wenn man so nach in die USA schaut und sagt, okay, ja, weiß ich nicht, die Schwarzen, die Puerto Ricaner aus den unteren sozialen Schichten, die rebellieren da auf. Faktisch ist es aber nicht so gewesen. Es sind viele, die das betrieben haben mit diesem sozialen Hintergrund, aber die Urväter oder auch Urmütter, es ist so Männer und Frauen, die das damals betrieben haben, kamen auch aus der Mittelschicht, sind dann auch, weiß nicht, Griechen gewesen, orthodoxe Griechen, die oder aus dem orthodoxen griechischen Background, die dann so Zustellerjungs waren und dann ihre Namen im Stadtbild verteilt haben und die Bewegung, die daraus gewachsen ist, hat halt Kinder aus allen Schichten angesprochen und Jugendliche.
Aber dieses sich in irgendeiner Form sichtbar machen, ist natürlich auch Ausdruck von Kunst immer. Also jetzt ist es zwar der Name oder so, einfach, aber man zeigt sich, man macht sich sichtbar, man hinterlässt eine Spur. Das ist so eine künstlerische Äußerung.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist halt wie, also ich habe dazu gearbeitet, wissenschaftlich, es ist meiner Meinung nach wie eine Art Spiel. Also dass man quasi die Stadt als Spielfeld sieht und seinen Namen dort schreibt und in Wettbewerb mit Gleichgesinnten tritt und sagt, hier, ich hinterlasse meinen Namen oder meinen Alias-Namen, den ich mir überlegt habe, oder einen Spitznamen, und ich mache mehr als die anderen. Also auch so ein Competition-Gedanke liegt dahinter. Oder ich mache schönere Sachen als die anderen. Also die Messwerte, mit denen Graffiti in der Szene bewertet werden, sind Qualität und Quantität. Und die Leute, die quasi ein gewisses Standing haben, vereinen dann beides. Also die machen viel gute Sachen, dass dann der Rest der Szene sagt, okay, der ist auf jeden Fall deutlich besser oder aktiver als ich. Und das ist ein Modell, was sich seit den Ende der 60er Jahren eigentlich durchzieht, auch hier in Europa.
Gibt es denn so einen speziellen Berliner Stil, wo du sagen würdest, wenn du jetzt was siehst, das muss jetzt aus Berlin sein?
Ja, den Berliner Stil würde ich sagen, das hat sich Anfang, Mitte der 90er Jahre entwickelt. Es gab verschiedene große europäische Städte, die stilistisch prägend waren. Amsterdam, München, auch Hamburg ein bisschen. Und Berlin hatte anfangs eine Außenseiterposition, auch durch die Mauer. Der Austausch war nicht so da mit anderen Städten und Szenen. Und da hat man sich eher nach New York orientiert. Also die New Yorker Arbeiten, die man hier kannte, kamen durch dokumentarische Filme und auch durch Bücher. Und daran hat man sich dann orientiert. Und dem Berliner Stil wird so seit Mitte der 90er Jahre nachgesagt, so sehr New York orientiert zu sein. Also quasi dieses europäische Moment so ein bisschen auszuklammern. Dann gab es in den 2000er so eine Anti-Style-Bewegung, dass bestimmte Leute gesagt haben, wir haben jetzt so diesen ursprünglichen Graffiti-Style perfektioniert, das ist schon fast langweilig geworden, und sind einen Schritt zurückgegangen und haben wieder naiver versucht zu malen und haben sich die ersten Bilder der 70er Jahre in New York angesehen und haben dann sich daran orientiert und haben gesagt, wir machen das wieder ein bisschen einfacher, ein bisschen rougher. Die Sprühdosen waren dann ein bisschen, weiß nicht, etwas billiger vielleicht, oder die Sprühaufsätze, mit denen wollte man gar nicht so fein arbeiten. Mhm. Genau, also diese Anti-Style-Bewegung, die es gibt, ist auf jeden Fall typisch für Berlin seit Mitte der 2000er Jahre, und das sieht man auch heute noch definitiv. Mhm.
Du arbeitest ja gerade auch an einem neuen Buch, also da wird es um die Westberliner Szene gehen. Du bist selbst 89 geboren. Das heißt also, eine rein wissenschaftliche Betrachtung, rückwärts, du könntest auch über die Renaissance schreiben, ist genauso weit weg irgendwie. Die Leute musst du erstmal auch für dich selber erobern, aber es ist dann schon auch eine eigene Szene und eine andere als in Ostberlin, wo es das ja letztlich irgendwie auch gab.
Richtig, also die Westberliner Szene ist ganz klassisch so 83, 84 entstanden, als es die Bücher und Filme gab, die halt nach Europa rübergeschwappt sind. Und die erste Generation der Leute ist halt heutzutage Mitte 50, und die Leute existieren nach wie vor, und man kann hingehen und Interviews führen, und das ist so der Vorteil im Gegensatz zu anderen Kunstepochen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, über die Renaissance schreiben würde.
Beispiel.
Da gibt es sehr viel Literatur zu, sehr viel Interpretation, und die Künstler selber oder die Leute, die damals wichtig waren, sind nicht mehr vorhanden. Und so setzt man sich eigentlich nur mit Literatur über die Epoche auseinander. Und der Vorteil bei meiner Arbeit ist, über die Berliner Anfänge, die Leute sind noch zugegen.
Um die 50, schätze ich mal jetzt so alle.
Tatsächlich, ja. Also 50, zwischen 50 und 60, die dann früher hier angefangen haben. Teilweise folgte da nicht immer die große Künstlerkarriere, sondern viele sind Maler und Lackierer geworden oder sind in ganz andere Richtungen gegangen und machen das teilweise auch nicht mehr. Aber das sind so die ersten und zweiten Generationen, die so bis 89, 90 oder erste, zweite, dritte Generation her aktiv waren. Und im Ostberlin ging das tatsächlich erst nach dem Fall der Mauer deutlich mehr los. Also es gab früher auch im Ostberlin wenig Graffiti, da gibt es sehr wenig Forschung zu tatsächlich. Und dieser große Boom, wie es im Westen auch stattgefunden hat, die Jahre zuvor, kam erst so ab Mauerfall tatsächlich.
Es wird demnächst an diesen Tagen ein Roman sogar erscheinen zu diesem Thema. Nicht in deinem Verlag zwar, aber du kennst dich natürlich damit bestens aus. Das heißt, das Buch. Bei uns zu Gast hier im Studio 1 ist heute Sascha Blasche. Er ist Graffiti-Spezialist. Er war früher auch selbst Graffiti-Künstler und hat uns ja schon einiges erzählt über den Berliner Stil. Das fand ich besonders interessant. Aber eben über dich selber wüsste ich eben schon noch mal gern, was hast du denn so für Sachen gemacht? Also würde man jetzt ein Foto sehen, würde ich sagen, ach Mensch, das ist Sascha hier. Das ist ja unverkennbar, der Stil.
Ich habe tatsächlich einen illegalen Einstieg auch früher gehabt, relativ früh, mit 8 Jahren, über meinen größeren Bruder, und habe angefangen mit klassischen Kritzeleien, das, was man nicht so gerne im Stadtbild sieht, diese Tags. Und habe dann mein Schaffen eher verlagert auf den legalen Bereich in den Folgejahren, weil ich auch im Illegalen, ich wurde nicht groß erwischt oder so, aber man muss, glaube ich, um in Berlin sich einen Namen zu machen, extrem viel oder extrem gut, also extrem viel machen oder extrem gut sein. Und wenn man da so ein bisschen macht, man verändert nicht wirklich viel oder man wird nicht so wahrgenommen. Und durch eine legale Malfläche an meiner Oberschule wurde das bei mir dann eher in Richtung aufwendigere Schriftbilder geleitet. Und das mache ich nach wie vor heute noch. Das ist quasi dann die kleine Schwester vom illegalen Graffiti, das legale Graffiti auf Wänden, wo es genehmigt ist.
Jetzt hast du schon diesen Unterschied ja selber nochmal ja klar gemacht, an den natürlich wahrscheinlich auch viele Leute denken, wenn wir drüber reden. Und wer jetzt sagt, das ist letztlich nur eine künstlerische Form von Sachbeschädigung, hat ja erstmal ein Argument auf seiner Seite, weil es gibt tatsächlich diese illegale Betätigung und die legale. Und vielleicht ist die legale dann auch für manche Leute ganz uncool, weil sie nicht mit Risiko verbunden ist. Also vielleicht kannst du diesen Zusammenhang zwischen legal und illegal mal beschreiben aus deiner Sicht.
Ja, es gibt auf jeden Fall einen Status, den ein Bild hat, was gemalt wird. Und wenn das illegal gemalt ist, sei es jetzt auf der Straße oder auf Zügen, U-Bahn oder S-Bahn, hat das einen viel höheren Status innerhalb der Szene. Also wenn ich auf dem Weg hierhin auf der U-Bahn ein Bild gesehen habe, weiß ich, okay, da hat jemand riskiert, erwischt zu werden. Er ist nachts vermutlich in irgendein Depot, in irgendeinen Tunnel gegangen und hat da unter Stress, unter Hochspannung immer mit dem Risiko, erwischt zu werden, da ein Bild gemalt, hat es natürlich in der Hierarchie der Werke einen höheren Status, als wenn jemand sagt, oh, ich gehe jetzt mal an den Mauerpark und nehme mir einen Grill mit und weiß nicht, 2 Bier und mal da irgendwie über 8 Stunden ein aufwendiges Bild. Das ist klar, quasi so eine kleine Subszene innerhalb der Szene, und das wird dann auch belächelt von vielen Leuten, die ausschließlich illegal malen, die sagen, naja, das kann man doch nicht richtig ernst nehmen, wenn da jemand ohne diesen Kick, ohne das Risiko Risiko steht und das nur legal macht. Mhm. Aber auch viele Leute, die früher illegal gemalt haben, die dabei bleiben wollen, mittlerweile vielleicht, Familie haben und einen etablierten Job, sagen, ich möchte nicht mehr alles riskieren und malen dann auch durchaus legal und das auch viel und versuchen dann da sich einen Namen zu machen und das funktioniert definitiv auch.
An wen richtet sich eigentlich diese Mitteilung? Ist es ja im Stadtraum. Ist es für uns alle gedacht, die wir uns vielleicht auch eher darüber ärgern oder wundern oder eben doch mehr so eine Szene-Mitteilung, also innerhalb der Szene?
Das Hauptpublikum ist tatsächlich die Szene selbst. Also die Buchstaben, die Namen, mit denen kann der Normalsterblich auf dem Bahnsteig oft nichts anfangen, wenn da dann 4 oder 5 Buchstaben einrollen, wo man das oft auch gar nicht lesen kann. Der Graffiti-Sprüher kann das identifizieren, kann das entziffern und sagen, Spider hat jetzt hier mal wieder was auf der U9 gemacht. Und man hat so ein internes Hierarchiesystem. Also wenn ich etwas sehe oder wenn ich durch die Straße laufe, dann lese ich die Sachen und baue mir quasi selber so eine Hierarchie auf und sage, Mensch, der ist aber extrem aktiv hier, der ist relevanter als der und der. Und die Sachen, wo das klassisches Namensgraffiti ist, ist das Publikum wirklich nicht so der normale Fahrgast oder so, sondern das ist so eine eigene Szene mit eigenem Publikum innerhalb durchaus.
Jetzt wird also dieser Roman erscheinen. Morgen ist die große Release-Party dann auch für dieses Buch, das nicht bei euch im Verlag erscheint, aber über euch auch zu haben ist, also eben über euren Vertrieb. DCV, das ist der Verlag für Signed, ein Roman von Larissa Kikol, die leider heute nicht bei uns sein kann, aber du kennst das Buch und kannst uns dazu was sagen, ob das nicht auch wieder jetzt so eine Form ist, wo man sagt, wir zeigen Graffiti in der Galerie, wir machen Bildbände, jetzt gibt's sogar einen Roman. Ist das eine adäquate Form für so eine Geschichte?
Es ist erstmal ein ungewöhnliches Format, weil die Publikationen, die es zu Graffiti gibt, viel aus der Szene kommen. Und das sind viele, die dann auch durch Bilder leben. Also dass gesagt wird, hier wird die Szene in Marseille dokumentiert und dann gibt es das Buch zum Marseille-Graffiti zum Beispiel. Was Larissa Kikol gemacht hat, ist, sie ist auch Kunstwissenschaftlerin und hat den akademischen Background und hat sich dem Thema des illegalen Graffiti vor ein paar Jahren angefangen zu nähern und ist in die Szene eingetaucht und hat relevante quasi Player innerhalb der Szene erstmal versucht zu treffen, ausfindig zu machen, um quasi herauszufinden, was machen die da eigentlich. In dem Roman, den sie geschrieben hat, geht es quasi etwas ausführlicher. Also sie hat damals für das Kunstforum International, das Kunstmagazin, einen großen Band vorbereitet, Graffiti Now, wo sie sich verschiedene relevante Leute geschnappt hat und die vorgestellt hat, um dem Kunstinteressierten quasi diesen Blick in diese illegale Welt zu geben. Und in dem Roman hat man wie so ein Making-of. Also man hat viel mehr Geschichten, wie sie mit den Berliner One-Up oder mit der Berliner One-Up-Crew unterwegs ist. Oder auch mit Tabs und Moses. Das ist so ein Sprayer-Duo aus Deutschland, die relevante oder interessantere Sachen machen als so, sage ich mal, der Otto-Normal-Sprüher, der oft halt sein Buchstaben-Graffiti macht, sondern die Arbeiten dieser Person, die sie dann untersucht hat, gehen darüber hinaus. Und sie hat über die Jahre immer wieder die aufgesucht und ist bei Aktionen mit dabei gewesen und hat quasi einen sehr authentischen, guten Einblick bekommen und hat das jetzt in dem Roman niedergeschrieben.
Also was ich jetzt so höre, klingt für mich eher nach einer Reportage vielleicht. Mit literarischen Zügen gibt es ja auch so literarische Reportage als Roman. Aber so wird man sehen, was ist denn für uns, sage ich jetzt, die wir keinen blassen Schimmer haben, das merke ich jetzt auch in unserem Gespräch gerade. Also was ist denn da vielleicht der Mehrwert, wenn wir das Buch lesen?
Also absolut ihr kunsthistorischer Background, weil sie die Leute oder mit denen quasi die Aktion macht, mit denen die Gespräche aufschreibt und man einen Einblick bekommt, was motiviert jetzt, also die bürgerlichen Namen sind nicht genannt, das sind immer Tarnnamen, die dann dort auftauchen, was motiviert jetzt die Einzelnen da loszugehen, wie ist die Vorbereitung und was sie halt bringt zwischen den Kapiteln, sind halt immer Einblicke in ihre kunsthistorische Arbeit, wenn sie ein Atelierbesuch bei, weiß ich nicht, David Ostrowski in Köln macht, also etablierte Künstler, wo sie dann hingeht und man kriegt durch die Zeilen so ein bisschen mit, sie hat diesen kunsthistorischen Background und da gibt es dann doch immer wieder Verknüpfungen. Obwohl quasi diese Graffiti-Welt so ein Paralleluniversum ist, findet sie auch immer in Literatur, die sie heranzieht, wo sie dann auch drüber schreibt, findet sie immer bestimmte Sachen, wo man sagt, na, das lässt sich eigentlich auch auf Graffiti so ummünzen. Also der Roman ist, würde ich sagen, für Leute aus der Graffiti-Szene interessant, weil ein neuer, frischerer Einblick von außen kommt und für jeden, der Kunst interessiert ist, durch die Art und Weise, wie sie das schreibt und wie sie das angeht, ebenfalls erhellend, ohne dass jetzt vorn oder hinten nochmal ein Glossar mit beisteht, wo alles erläutert ist, sondern man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber es ist sehr unterhaltsam geschrieben. geschrieben. Und ein erfrischender Roman auf jeden Fall.
Sascha, ganz herzlichen Dank auch für diese Kurzkritik des Romans, die du mir geliefert hast. Morgen, also 18.30 Uhr übrigens schon, ist dann die Release-Party im Urban Spree in der Revaler Straße. Da wird Anna Thalbach, die wunderbare Anna Thalbach, lesen aus dem Roman. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Autorin selber wird auch nicht dabei sein können, auch morgen nicht verhindert. Aber morgen eben die große Buchpremiere von Signed. Für uns gelesen und auch vertrieben, dieses Buch von Sascha Blasche. Die mir natürlich viel Erfolg wünsche, auch für dein eigenes neues Buch. Danke, Sascha. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.